Wieso sind Bücher trotz Social Media und Streaming immer noch beliebt? Warum tut uns Lesen gut? Und wie führt man eine Bibliothek in die digitale Zukunft? Über das und noch viel mehr reden wir heute mit dem Klaus Egli, Direktor von der GGG Stadtbibliothek. Ganz herzlich willkommen.
Ja, grüezi miteinander.
Mein Name ist Luca Thoma und das Feierabendbier wird wie immer präsentiert von Biertelbier.
Feierabendbier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
Präsentiert von der Biertel Biermanufaktur. Deine Craft-Bier-Brauerei auf dem Dreispitz. Biertel. Sinnvoll. Anders.
Herr Egli, ich habe ein kurzes Ping-Pong mit Entweder-Oder-Fragen vorbereitet, um ein bisschen warm zu werden und um herauszufinden, was für ein Buch- und Medientyp Sie sind. Sind Sie bereit?
Jawohl, bin ganz gespannt.
Super. Zuerst mal bedrucktes Papier oder E-Book?
E-Book.
Taschenbuch oder Hardcover?
Hardcover.
Sachbuch oder Belletristik?
Beides.
DVD oder Blu-ray?
Streamen.
Frisch oder Dürrematt?
Dürrematt.
Beatles oder Rolling Stones?
Beatles.
Nemo oder Céline Dion?
Céline Dion.
Robert De Niro oder Al Pacino?
Robert De Niro.
Live-Fernsehen oder Streaming?
Beides.
Isaac Iselin oder Christoph Merian?
Isaac Iselin, selbstverständlich.
Genau, Patron von der GGG, haben wir gemerkt, Sie sind da aufmerksam geblieben. Was ist, vielleicht zum Einstieg ins Thema Lesen, was ist das Buch, das Sie zuletzt begeistert hat?
Es ist von Emmanuel Carrère, das ist ein französischer Autor, das heisst «Der Widersacher». Das ist eigentlich ein halb Sachbuch, halb Roman, es geht um eine wahre Geschichte, und zwar um einen Mann, der in den 90er Jahren seine Familie umgebracht hat. Und dann kommt aus, dass eigentlich 30 Jahre von seinem Leben gar nichts gestimmt hat. Er hat vorgegeben, Arzt zu sein an der UNO in Genf. Und in der UNO hat man ihn nicht gekannt. Man hat vorgegeben, Medizin studiert zu haben. Und das hat alles nicht gestimmt. Alles hat nicht gestimmt. Und niemand hat es gemerkt. Das ist eine ganz verrückte Geschichte. Da ist dann verurteilt worden, lebenslänglich. Inzwischen ist er wieder frei. Und ja, es ist unglaublich, was es einfach für Geschichten gibt und wo man manchmal denkt, dass das Leben viel verrückter ist, als ein Autor das ausdenken kann, respektive wenn es ein Autor ausdenkt, denkt man, jetzt hat er aber eine verrückte Fantasie.
Ja, das Leben schreibt die besten Geschichten sozusagen, ja. Oder die Geschichte, in der Geschichte gibt es nichts, was es nicht gibt. Lesen Sie in diesem Fall... Ist das auch ein Antrieb von Ihnen zum Lesen? Also spannende Geschichten erfahren, mehr über den Menschen herausfinden, oder gibt es so ganz unterschiedliche Motivationen?
Also ich habe ja Geschichte studiert und Geschichte ist immer noch mein Hobby. Also was mich immer interessiert ist, wie ist es gewesen, oder? Wie könnte es gewesen sein? Und da kann ich auch 100-mal die gleiche Zeit lesen. Jedes Buch beschreibt es wieder anders. Und mich interessiert auch, die Aktualität, wenn wird etwas Geschichte. Ich finde das immer spannend, wie man jetzt überhaupt keinen Überblick hat und in 30 Jahren schaut man auf das, was jetzt passiert, ganz anders. Und mich interessiert den Moment, wo das gibt, wo man plötzlich merkt, was für Strukturen dahinter gelegen ist. Und das, der Zeitgeist und wie das Leben heute funktioniert. Und das kann querbeet alles sein.
Okay. Aber haben Sie dann das Gefühl, wenn man sich eben auch mit Geschichte auseinandersetzt, dass man vielleicht auch ein bisschen entspannteren Blick auf die Gegenwart gewöhnt? Oder dass man irgendeinen anderen Blick auf die Zeiten, wo wir uns drin bewegen, gewöhnt?
Weiß nicht. Ich komme dann eben darauf an, man liebt ja dann, das mit Epochen zu vergleichen und stellt dann immer fest, dass jede dann wieder ihre individuelle Ausprägung hat und doch immer alles anders kommt. Und zeitweise, ich habe noch zu einer Zeit studiert, wo man Einzelpersonen und so weiter und den Einfluss von Einzelpersonen minimiert hat und von Strukturen und sozialen Bewegungen und so weiter in den Vordergrund da hat. Und inzwischen bin ich mir da nicht mehr so sicher, dass es einfach auch dumme Entscheidungen gibt, und Momentum gibt von Personen und wichtig von einflussreichen Leuten, wo dann vielleicht manchmal ein dummer Entscheid ist. Und
wo aber folgenschwer kann sein.
Ja, wo folgenschwer kann sein. Und ja, dem gehe ich jetzt ein bisschen nach, inwiefern denn trotz allem, es gibt ja so Theorien, auch wenn der jetzt das anders entschieden hat, dass es dann trotzdem so oder so gekommen wäre. Und da bin ich mir manchmal jetzt nicht mehr so sicher.
Genau, man tut auch automatisch immer so ein bisschen vergleichen mit der Gegenwart, wo man drin, sich drin befindet.
Oder? Ja, man sagt dann irgendwie, das ist jetzt wie Ende vom Römischen Reich oder zu Napoleonszeiten. Oder ich stelle einfach fest, in der letzten Zeit interessiert mich auch wieder mehr Militärgeschichte. Wer skrupellos ist, absolut skrupellos und mit absoluter Kaltblütigkeit sich durchsetzt, hat sich dann auch in der Geschichte über eine gewisse Zeit durchgesetzt. Und das haben wir, glaube ich, ein bisschen eine Zeit lang vergessen.
Mm. Ja, man sagt ja, jetzt kommt so ein bisschen 19. Jahrhundert zurück mit den grossen Imperien, ja, und den grossen Strategen und den grossen...
Vielleicht. Ja. Vielleicht kommt es auch ganz anders.
Genau, das ist so. Ja, jetzt sind wir schon mit zum Thema drin. Das merkt sie lesen. Wir merken, sie lesen, sie machen sich gerne Gedanken. Wie lesen sie? Lesen sie daheim? Lesen sie jeden Tag? Lesen sie in den Ferien?
Ich habe immer etwas zu lesen dabei. Sie haben mich vorher gefragt, Buch oder E-Book? E-Book ist genial, weil da hat man das Lesen immer dabei. Und hätte ich jetzt da müssen eine Viertelstunde warten, hätte ich irgendwo weitergelesen, wo ich jetzt gerade am Lesen bin. Ich habe immer etwas zu lesen bei und lese überall.
Warum würden Sie sagen, Ihnen ist es wichtig lesen? Warum ist es Ihnen wichtig und warum ist es generell wichtig, dass man auch liest?
Also mir ist es generell wichtig. Für mich ist das Abtauchen zum einen. Darum, Belletristik ist wie auch zum Abtauchen. Ich nenne das Schlauchlesen, einsteigen und dann durch, bis zum Ende des Buches. Und dann gibt es einfach die Sachen, ja, verstehen, wie etwas funktioniert. Ich habe manchmal auch so einen rechthaberischen Zug, wenn ich einen historischen Film schaue. Früher hat es nach einer halben Stunde beige Bücher um mich herum gehabt. Während der Film gelaufen ist, habe ich geschaut, was sie da erzählen. Ist das überhaupt richtig? Es war wie ein Sport, die Fehler zu finden. Oder? Und jetzt hat man ja das Handy oder kann man Wikipedia und weiss nicht was. Noch viel, viel mehr finden, als man je früher hat in den Büchern gefunden. Das finde ich wie so ein Sport, oder? Und das gefällt mir. Das
sind eigentlich Faktenchecker in diesem Fall.
Ja, ja. Ja, mehr auch. Was haben Sie... Ja, ich habe ja gar nichts dagegen. Manchmal wird ja, damit irgendwie Dramaturgie stimmt, muss sich der Held in jemanden verlieben, der erst 200 Jahre später gelebt hat oder ich weiß nicht was. Das ist dann einfach interessant. Ich würde das jetzt gar nicht dann, also in dem Sinn Faktenchecker, einfach, ja, wie haben sie es gemacht, oder? Mhm. Und was haben sie für Tricks angewendet? Mehr so.
Jetzt ist es so, ich kenne auch viele Leute, die gerne lesen, kenne aber auch viele Leute, die eigentlich nicht mehr einen grossen Bezug zu Büchern haben und die sagen dann halt, hey, ich lese eh den ganzen Tag Text, ich lese irgendeine AGBs, ich lese News, ich lese meine E-Banking-Anleitung, dann bekomme ich noch Newsletter zu oben. Warum soll ich zu oben auch noch ein Buch in die Hand nehmen und lesen? Was würden Sie denen sagen?
Ja gut, also wenn ich einen Tag lang AGB gelesen habe, würde ich trotzdem noch lesen, weil das ist einfach nicht das Gleiche. Also, ja, wenn man einen Tag lang also immer Nachrichten am Fernsehen geschaut hat, hat man ja dann immer noch Lust, einen Spielfilm zu schauen. Das heisst, es geht ja auch um Unterhaltung, um Eintauchen in Geschichten. Also wir als öffentliche Bibliothek, wir sind ja nicht eine Bibliothek, die sammelt. Wir haben natürlich Sachbücher und so weiter, wir haben einen grossen Belletristik-Teil und da geht es einfach um Unterhaltung, geht es um Abtauchen in Geschichten, und in diesen Geschichten vielleicht etwas mitnehmen aus der Gegenwart oder wenn es auch nur ist, um sich zu beruhigen. Fantasy, Liebesroman mit garantiertem Happy End, das ist legitim, weil wenn es einem nachher besser geht, besser als Valium, oder? Darum, ja, probieren es mit etwas, wo halt dann leichter und vergnüglicher zu lesen ist als ein AGB.
Genau, also man darf mit gutem Gewissen auch mal Dan Brown lesen oder genau. Etwas sehr Süffiges und wird von Ihnen da nicht verurteilt dafür.
Im Gegenteil.
Im Gegenteil. Man merkt jetzt, eben, Sie haben eine sehr grosse Liebe und Faszination für Bücher. Sie sind ja auch Direktor von der GGG Stadtbibliothek. Ist das schon immer Ihr Traumjob gewesen oder haben Sie mal etwas anderes werden wollen?
Das war immer mein Traumjob gewesen. Angefangen hat das eigentlich meine Mutter. Ich bin in Binningen aufgewachsen und meine Mutter hat mir mal mit 8 ins Neubad, damals eine neue Filiale von der Allgemeinen Bibliothek der GGG, wie wir früher noch geheissen haben, gebracht. Und dort hat es einen Filialleiter gegeben, das ist dann der Direktor Kurt Waldner geworden, mein Vorgänger, hat mich eingeführt in die Bibliothek und dort habe ich die Bücher entdeckt und aus Stöbern in Büchern, das finde ich per se schon unterhaltsam. Nur einfach, immer habe ich das immer. Und ich habe dann Geschichte und Jus studiert und habe dann irgendwie eine Zeit lang gedacht, ja, ich will doch irgendetwas mit Büchern machen. Und habe dann mal, hat so Informationsschriften gegeben, was es alles für Berufe gibt. Und dann habe ich dann mal geschaut, Bücherexperte. Dann habe ich gemerkt, das ist eigentlich etwas ganz anderes, als dass es mit Büchern zu tun hat. Geht es ja um Buchhaltung. Eben, und dann habe ich dann eben Geschichte und Jus studiert und bin dann eigentlich, ich bin dann gar nicht, mit Geschichte und Jus ist eine komische Mischung, da wird mir nichts gescheit. Und dann habe ich eine Lehrperson, habe ich nicht wollen werden. Und das war 85 und hat Coop Schweiz Leute gesucht, die sich selber ausbilden können und bin dann 20 Jahre in der IT gelandet und habe dann 7 Jahre lang Bibliothekssoftware verkauft und betreut und so bin ich in die ganze Bibliotheksszene gewesen und man kann ja das nicht wählen und sagen, ich habe immer gesagt, dass eine Zeit lang ist auch die Bibliothek mein Kunde gewesen, damals und habe die betreut und manchmal habe ich hab mich aber gefragt, ja, das wäre eigentlich das, was ich wirklich sehr gerne würde machen, aber das kann man ja nicht wählen und wo ich mich beworben habe 2006, ja. Man muss dann halt auch ein spürlich Glück haben.
Mhm. Faszinierend. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man wie mit dem Umweg IT gerade in dieser Zeit jetzt in die Bibliothek reinkommt. Aber das ist in dem Fall, jetzt macht jetzt auch sehr viel Sinn, wenn man sieht, wie wichtig auch Digitalisierung geworden ist. Aber haben Sie in dem Fall schon immer ein bisschen Flair gehabt, auch für digitale Themen?
Ja, ich habe während dem Studium in einer Druckerei geschafft und habe dort so halbautomatischen Satz gemacht. Und, ich bin jetzt nicht ein Techno-Fan in dem Sinn, aber automatisierte Lösungen oder grosse Projekte, wo halt etwas besser und einfacher geht, das fasziniert mich schon. Also Sachen, die das Leben einfacher machen oder scheinbar einfacher. Und ja, das finde ich toll.
Jetzt würde mich interessieren, Bibliothek als Arbeitsort. Ich denke mal, für Leute wie Sie, die sehr, sehr gerne Bücher haben, stellt man sich vielleicht auch so ein bisschen idealistisch vor, wie so ein Schlaraffenland. Oder? Man ist da mitten in diesen Regalen und sind ganz viele tolle Bücher und man darf mit dem arbeiten den ganzen Tag. Dann wiederum für andere Leute ist es wahrscheinlich, die stellen sich extrem trocken vor. Da ist man einfach immer mit diesen Büchern und tote Bäume am Ende des Tages. Wahrscheinlich liegt es irgendwo in der Mitte. Was ist Bibliothek für einen Arbeitsort?
Es kommt darauf an, wo man schafft. Also viele haben natürlich Illusionen und haben das Gefühl, also wenn sie gern lesen, dann ist das der perfekte Ort für sie. Also gross zum Lesen kommt man nicht. Und man muss sich vorstellen, wir sind ja eigentlich ein Laden, wie ein Buchladen, wo der Nachteil hat, dass die Ware zurückkommt. Oder meistens sollte zurückkommen. Und das macht vieles kompliziert. Also wir haben eine grosse, komplexe Logistik. Also wir haben 11 Bibliotheken. Wir haben 300'000 Medien, wir haben 37'500 Kundinnen und Kunden, über 2 Millionen Ausleihen. Das muss alles gemanagt werden. Es ist also sehr viel Logistik und die Logistik, die sieht man eigentlich gar nicht so recht. Also man sieht einfach, dass wenn man Rückgabekasten am Bahnhof kann das Buch zurückgeben, dass man wahrscheinlich die Vorstellung hat, das muss ja dann schon rechtzeitig zurück. Es kommen dann auch Leute und holen das. Da haben wir einen internen Transport. Das muss alles irgendwie organisiert werden. Dann müssen wir ja... Wir sind ja nicht eine Bibliothek, die sammelt. Das heisst, wenn zum Beispiel eine Kantonsbibliothek oder Uni, die sammelt zu einem bestimmten Thema. Und irgendwann stellen sie einen Antrag an die Regierung, sie brauchen jetzt wieder einen Keller mehr. Wir sind noch mehr Bücher, das können wir nicht. Wir haben die 300'000 bis 310'000 Medien. Das bleibt gleich. Zwischen 12% und 14% von diesen Medien tun wir ersetzen. Das heisst, kann ich sich ausrechnen, oder? Die Anzahl, die weggeht, die müssen, kaufen wir neu und die müssen irgendwie, entweder werden sie als Secondhand verkauft oder wenn sie gar kein Interesse mehr finden, dann werden sie einfach entsorgt.
Dann sind es Altpapier, die Bücher.
Genau. Und das ist dann halt ein brutaler Prozess. Dann gibt es die sogenannten Nullerlisten, oder? Also was ist in den letzten 1 bis 2 Jahre nie ausgelehnt worden. Dann schaut man das an und denkt, gibt es noch eine Gnadenfrist? Ist das ein Thema, das wieder kommt? Oder hat es einen referenziellen Charakter? Was muss es haben? Klassiker zum Beispiel oder gewisse. Aber sonst heisst es Tschüss. Und dann kann es halt dann einmal sein. Ich kann mich erinnern, in den 90er Jahren hatte ich einen Kunden gehabt. Da ist Schindlers List 1994 rausgekommen vom
Spielberg,
das Film, ja. Genau. Das basiert auf einem Buch, wo rund 10 Jahre vorher rausgekommen ist. Der Kunde, der Bibliotheksdirektor in Burgdorf, glaube ich, war, hat einen Monat bevor der Film rausgekommen ist, das Buch entsorgt. Weil es einfach niemand mehr ausgelehnt hat. Dann ist der Film gekommen, dann ist das Buch wieder einfach in den Charts rauf, oder? Bestseller geworden, dann hat er es wieder müssen kaufen. Ja, aber das ist halt...
Schlechtes Timing.
Ja.
Ja. Da ein bisschen Pech vielleicht.
Und das alles zu organisieren, sich ums Geld, das kostet alles Geld. Also wir, alles da, unser Netz zu betreiben, haben wir 100 festangestellte Leute. Dann haben wir rund 30 Leseanimatorinnen. Und dann haben wir rund 100 Freiwillige, die Themen bearbeiten, wo wir nicht spezialisiert sind. Wir haben ja die Ukibu, das ist eine Bibliothek mit 53 Sprachen. Dort haben wir sogenannte Sprachdelegierte. Das heisst, wenn jemand Verbindungen zu Korea hat oder zu Indien oder irgendwo zu einem speziellen Spruch, kaufen die die Bücher ein. Und das machen die freiwillig. Das ist so ein freiwilliger Dienst. Und dann haben wir etwas anderes. Dann haben wir noch Digi-Coaches. Wir haben ja ein Angebot, dass man mit irgendeinem digitalen Problem kann kommen und vom Montag bis Samstag, immer am Nachmittag von 2 bis 5:30 kann man kommen. Und das sind auch 26 Freiwillige, die das machen. Sie sehen also, man hat keine Zeit, um sich in diesem Schlaraffenland. Da muss man dann in den Führer oben schauen.
Genau, und man muss auch ein bisschen schmerzlos sein, dann wieder, eben, wenn Sie das sagen, mit den Büchern, die entsorgt werden, also wenn man jetzt da wirklich, wenn jedes Buch wie ein Körperteil von einem ist, dann muss man auch bereit sein, da mal ein paar Zeichen abzuhacken, sage ich mal.
Ja, die sind ja, also meine Frau ist ja auch Bibliothekarin und sie hat das da voll intus, also ich habe ja gerne Bücher und kaufe ab und zu ein Buch und dann sagt sie immer, wenn ich ein Buch gekauft habe, welches tust du jetzt entsorgen dafür?
Das heisst, ja. Sie bei sich daheim haben auch einen alten Kreislauf in der Bibliothek. Sie
behalten ja, nicht alles. Gestell sind voll.
Genau. Und vielleicht manchmal ist es auch nicht schlecht, wenn man für jedes Wort neu dazukommt, auch mal wieder eins weg tut. Und was ja auch spannend ist, auf der Straße, wenn man es auf der Straße legt, kommt eigentlich immer weg. Also es nimmt immer jemand mit. Und da gibt es ja
auch ganz einen regen Austausch. So, genau, die funktionieren ja gut.
Genau. Jetzt, wenn man so einen Jahresbericht von der GGG hineinschaut, da merkt man ja schnell, die sind in dem Sinne sind nicht gewinnorientiert, sie sind nicht am freien Markt. Also ein Großteil der Gelder sind vom Kanton und von der GGG selber, dann noch von anderen Stiftungen. Und einfach ein Teil vom Ertrag sind Abozahlungen und Gebühren von den Nutzern. Aber mich würde einfach interessieren, jetzt in Ihrer Aufgabe ist es für Sie das Wichtigste, also ich sag mal ökonomisch wirtschaften, schauen, also aufs Geld schauen, oder ist für Sie vor allem auch wichtig, müssen die Relevanz aufzeigen zu können, dass man dann sagt, eben, wir haben jetzt 2 Millionen Medien, die ausgelehnt werden jedes Jahr, welcher Aspekt ist wichtig oder gehört das wie zusammen?
Es ist beides wichtig. Also zuerst zum kommerziellen Aspekt. Also so wie wir aufgestellt sind, sind wir ja eine private Organisation. Also wir sind eine unselbstständige Organisation von der GGG. Und die GGG finanziert uns mit knapp 2 Millionen, der Kanton mit 6,4 Millionen. Und den Rest müssen wir selber erwirtschaften. Also jetzt gerade letztes Jahr haben wir das erste Mal wirklich einen Rekord geschafft mit 1,37 Millionen von den Kundinnen und Kunden. Das ist sehr viel und es ist auch schweizweit absolut top. Das macht, und das Geld brauchen wir. Weil wir haben eine Vollkostenrechnung und wenn jetzt irgendein Teil zurückgeht, dann müssen wir das irgendwie kompensieren. Und wir sind natürlich der gleichen Gesetzmäßigkeit unterworfen, wie das ein Buchhandel auch ist und auch die Teuerung und alles. Das heisst, wir müssen schauen, dass wir die Kundinnen und Kunden, wo wir jetzt 37.500 haben, hier davon sind knapp die Hälfte Kinder und Jugendliche. Die sind ja gratis. Das heisst, wir können eigentlich argumentieren, das ist für die Leseförderung, das deckt eigentlich die Subvention ab. Und die Erwachsenen, die sollen einen Beitrag zahlen. Das ist auch relativ wenig. Also 65 Franken im Jahr für ein Standard-Abo ist jetzt, wenn man das geteilt durch 12 macht, ist das nicht viel. Aber ja, klar, wenn es fällig wird, überlegen es alle irgendwie. Aber man kann ja unendlich viele Leistungen beziehen. Aber wir brauchen den Betrag. Und damit wir den Betrag haben, überlegen wir uns, wie machen wir unser Angebot so attraktiv wie möglich, damit die Kundinnen und Kunden zu uns kommen. Und dazu gehören ganz viele Aspekte, also nicht jetzt nur die einzelnen Medien und das Angebot, sondern wie tut sich die Bibliothek als solches präsentieren? Ist es ebenartig? Hat es Passantenlage? Merkt man überhaupt, dass da eine Bibliothek da ist? Dann, wie präsentiert sich das, wenn man in eine Bibliothek reinkommt? Wie sind die Gestelle orientiert? Ist es unübersichtlich? Hat man die aktuellen Themen? Also, wir haben das in den letzten Jahren stark ausgebaut, dass es zum Teil mehr wie in einer Buchhandlung aussieht als in einer traditionellen Bibliothek, also mit Präsentationstisch, mit niedriger Gestelle, nicht mit hoher Gestelle. Alles das sind Aspekte, die letztlich dazu führen, dass eben Kunden zu uns kommen. Wir haben ganz stark den Schmiedehof auf Erwachsene ausgerichtet. Klar hat es auch Kinderzonen im zweiten Stock, die sehr beliebt ist. Aber wir wissen einfach, dass in der Filiale kommen eher Familien mit Kindern. Und da wissen wir, Kinder sind gratis. Und im Schmiedehof ist es so, dort kommen die Erwachsenen, da soll, und die zahlen ein Abo, weil sie älter als 20 sind. Und damit wir die 1,3 Millionen jedes Jahr bekommen, müssen wir schauen, dass wir attraktiv sind. Und in dem Sinn sind wir wie eine unechte KMU. Also wir sind kommerziell unterwegs, aber auch staatlich gefördert. Kinder von 0 bis 20, wo wir stark wollen, dass sie eben lesen, dass wir Leseförderung können betreiben können, weil Lesen ist zentral. Lesen ist wichtige Eigenschaften, wo sonst man sich in einer heutigen Welt nicht mehr kann. Wenn man das nicht kann, kann man sich nicht mehr richtig bewegen in unserer Gesellschaft.
Wenn wir jetzt nochmal bei dem Thema Relevanz bleiben, eben, Sie haben jetzt Anfang Jahr so einen Erfolg kommuniziert, dass zum ersten Mal die 2 Millionen Marke gesprengt worden ist für die Ausleihe. Ich finde das schon insofern interessant, weil eben eine Bibliothek ist ja kein neuer oder kein hippen Ort per se, oder? Und viel klassische Orte vom Bildungsbürgertum stehen unter Druck. Also ich denke an Kinos, auch ans Theater, zum Teil auch Museen. Und da gibt es ja ganz viele Gründe, die da immer genannt werden. Leute sind nur noch Social Media, die Leute sind daheim, Streaming, Corona-Schock, die Leute sind generell nicht mehr so viel unterwegs. Warum gelingt es Ihnen, relevant zu bleiben?
Also das eine ist sicher, dass wir in den letzten Jahren geschaut haben, dass wir bei den Veränderungen, die in der Gesellschaft passieren, mitlaufen. Es gibt eine holländische Studie von 2008, der untersucht hat, wie wird die Bibliotheksszene sein in 10 Jahren, das war 2018. Und dort hat die Studie herausgefunden, Bibliotheken werden immer noch attraktiv sein, sie werden immer noch sehr günstig sein, aber sie haben einen grossen Nachteil, wo sie müssen schauen, dass sie den möglichst verkleinern. Und das ist das ganze Management von der Logistik, vom Zurückgeben, das wird als teuer empfunden. Oder je mehr die Entwicklung in Richtung online bestellen, also heute bestellen, morgen Hannis und zurückgeben ist eh kein Thema, kann ich auch irgendwie überall. Das muss so einfach wie möglich sein. Ich habe die Studie sehr interessant gefunden, hat eigentlich auch ganz meinem Credo entsprochen und wir haben dann überall, wo es noch irgendwie möglich ist, Rückgabekasten angestellt. Und heute haben wir am Aschenplatz, das ist der geile Telefonkabine, haben wir eine Rückgabekasten. Wir haben bei Bidon und anderen eine Rückgabekasten am Bahnhof. Das war eine riesige Geschichte, bis wir das hatten. Das haben wir nur machen im Deal mit dem. Auf der Passerelle hat es so einen Bücherkasten und den bestücken wir mit Ausschussware. Und dafür dürfen wir eine Rückgabekasten anstellen. Und so Geschichten, das ist eben ein. Man muss den Kundinnen und Kunden so einfach wie möglich machen. Darum haben wir auch 2020 das Bestellen und Liefern eingeführt, also dass man kann heimbestellen für nur für 3 Franken. Oder man kann bestellen von einer Filiale in eine andere. Und 2 Jahre später sind wir mit den Open Libraries gekommen. Open Library, das ist ein neues Konzept, das heisst, man kann auch außerhalb der bedienten Zeiten, von morgen um 7 Uhr bis zu oben um 10 Uhr, in die unbediente Bibliothek, wenn man mindestens 16 Jahre alt ist. Und die Kombination von Bestellen und Liefern, Rückgabekästen, also alles das, was eigentlich auf der Online- und Bestellebene passiert, da sind die analoge, wir sind ja eigentlich sehr analog, oder, mit dieser ganzen Logistik, zu kopieren, und zu öffnen, ich weiß nicht, ob das der Grund ist, aber ich glaube, also wir sehen es einfach, seit wir das haben, steigt das. Also wir haben plötzlich, wir haben vor 20 Jahren 31'000 Kundinnen und Kunden gehabt, jetzt haben wir 37'500 und das vor allem die Steigerung in den letzten 3-4 Jahren. Das heisst, wir haben dort wahrscheinlich nicht etwas falsch gemacht.
Und was sind das? Sind das junge Leute? Ist das querbeet?
Das ist querbeet. Also die Open Library, da merken wir, da kommen jetzt viele Junge zum Arbeiten oder einfach solche, die wir 2 Stunden kommen. Oder da wir ja automatisierte Kontrollen haben, müssen wir auch Videokameras aufstellen. Und manchmal passiert etwas, dass halt jemand etwas Blödes macht und so. Und dann schaut man halt, was die Leute machen. Es sind alles einfach die heiklen Stellen in der Bibliothek sind mit Videokamera und dann sieht man, die sitzen einfach da. Jemand isst ein Sandwich und geht nach einer halben Stunde wieder. Andere lesen. Am Sonntag im Neubad hat die ganze Familie, wenn es schlecht Wetter ist, ist dort einfach, könnte man meinen, die Bibliothek sieht ganz normal offen. So viele Leute hat es und die einfach sich aufhalten. Also, und querbeet, alle Alter.
Ja, das ist schon interessant. Ich merke das auch, ich bin selber die Karten und die Open Library und gehe manchmal zum Beispiel im Gundelig und wir am 10 Uhr zu oben schnell noch irgendein Buch auslehnen und staune schon immer, was da immer so läuft. Und eben sehr oft sind auch einfach Leute, die irgendwie etwas essen oder die einfach irgendwie Zeit verbringen dort. Und habe mich dann, klar, ich habe mich natürlich schon gefragt, so eben, gibt's da manchmal irgendwie, wird da mal Unfug getrieben oder Schabernack, aber wahrscheinlich eben durch das, dass man sich halt auch muss ausweisen mit der Karte, ist das wahrscheinlich ein bisschen besser kontrolliert.
Paradoxerweise ist es so, dass wir eigentlich in der Summe weniger Probleme haben als in der bedienten Zeit, weil in der bedienten Zeit wissen wir nicht, wer kommt. Ja. Und klar, wir haben dann manchmal, es sind dann mehr so Revierkonflikte. Also das meine 2 ältere Damen, die 5 jungen Herren, die muskulös sind, die sie gehen jetzt vor und dann schauen wir in der Kammer und dann machen die gar nichts. Und das ist nur Fantasie und es ist eigentlich alles harmlos.
Also reguliert sich wie jetzt von allein durch die Leute, die dort sind.
Ja.
Das ist ja wie so der eine Aspekt, sage ich, so die Digitalisierung, eben, dass man schneller und eigentlich rund um die Uhr an seine Medienkunden dagegen geht. Aber ich habe auch den Eindruck, dass es extrem viele Veranstaltungen auch gibt. Das kann ich halt wie nicht, also das kann ich nicht beziffern, sondern habe ich nicht nachgeschaut, aber gibt es... Sind es mehr Veranstaltungen wie früher? Oder sind es schon immer viele Veranstaltungen gegeben?
Doch, es sind schon sehr viele Veranstaltungen, weil es sind... Es ist nicht mehr so einfach wie vor 40 Jahren, wo man hat können einen Raum mieten, Gestell reinstellen, Bücher und Theken und Öffnungszeiten anschlagen. Man muss Kinder und Jugendliche dazu verführen. Das machen wir mittels Veranstaltungen von ganz kleinen bis zur Jugendarbeit für die Älteren. Und über die Hälfte fast zwei Drittel von allen Veranstaltungen sind für Kinder und Jugendliche. Mhm. Und Erwachsenenveranstaltungen sind vergleichsweise wenig.
Das ist eigentlich so das schwierigste Publikum, welche Altersklasse oder das anspruchsvollste Publikum?
Ja, Jugendliche sind schwierig. Also schwierig in dem Sinn, herauszufinden, was funktioniert und was funktioniert nicht. Kinder sind einfach in dem Sinne, in Anführungszeichen. Aber so die in der Pubertät sind, wir haben ja Jugendarbeitende, also von der JURACH, Jugendarbeit Basel, und die können das wirklich sehr gut, aber es ist dann manchmal auch nicht ganz einfach. Es ist überhaupt einfach bei den Erwachsenen, da denkt man, ja, das funktioniert sicher gut, und dann kommen vier Leute. Und bei etwas anderem denkt man, ja, probiert man mal, nehmen wir 100. Mhm. Ich habe noch kein wirkliches Rezept herausgefunden, was jetzt dort sicher zu einem... Also außer man hat eine Promi, das ist natürlich einfach, oder? Aber das kostet ja dann auch und das kann man sich meistens nicht leisten und so. Aber einfach nur am Thema aufgehängt, finde ich es dann sehr herausfordernd, herauszufinden, was wirklich läuft und was nicht.
Ja, ich glaube, das würden Ihnen viele Leute aus der Eventbranche etwas ähnlich sagen, dass es manchmal schwierig ist, um herauszufinden, was genau zieht und was nicht. Wie wichtig ist für Sie auch in der Quartier präsent zu bleiben? Es gibt ja viele verschiedene GGG, Stadtbibliothek, Filialen in den Quartier. Es wäre ja theoretisch günstiger, einfach alles auf den Schmiedenhof zu konzentrieren, aber das ist nie zur Debatte gestanden.
Also es ist... Ja, es gibt in der Bibliotheksbranche so Grundsätze, und einer davon ist eigentlich, dass Bibliotheken in einem Quartier sollen in Gehdistanz sein von 5 bis 10 Minuten. Und das ist vor allem gerade für Kinder ist das sehr wichtig, dass das jetzt nicht zu weit weg ist. Also, und dass sie irgendwann ab einem gewissen Alter selber in die Bibliothek können gehen. Und wenn jetzt das, wenn jemand... aus dem Kleebeck in Schmiedenhof müsste gehen, das ist dann doch eine gewisse Distanz. Und es gibt so eine interessante Studie, wo ich allerdings, die suche ich schon lange, ich habe es irgendwo noch einmal gelesen, die herausgefunden hat, dass vor 40 Jahren ist ein Kind 7 Jahre alt geworden, das erste Mal alleine können einkaufen konnte. Im Quartier. Und heute ist es 10, 11.
In der Schweiz?
In der Schweiz, genau. Und aus dem Quartier raus und so ist dann noch älter, 14. Das heisst, wenn das stimmt, die Studie, dann würden wir ja die Kinder bis 10, 12, 13 verlieren, bis sie in den Schmiedenhof kommen. Und dann würden unsere ganzen Konzepte von Leseförderung für Kinder ja gar nicht funktionieren. Und es ist natürlich inzwischen, gerade mit der Open Library und so weiter, ist das natürlich ein Treffpunkt geworden im Quartier. Und es ist auch eine Art Identitätsbildung. Es ist nicht einfach nur die Bibliothek, sondern es ist irgendwie eine Art Quartierzentrum.
Ja, das merkt man ja, das spürt man ja auch an dem, was eigentlich passiert in der Gegend, in der Bibliothek, aber auch eben an den Events. Es ist ja nicht nur, es geht ja nicht immer nur um Autorinnen, Autoren, Bücher, es ist ja sehr, 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 sehr breit eigentlich. Für eine Art auch Quartierarbeit bis zu einem gewissen Punkt.
Ja, oder? Genau.
Sie haben das angesprochen, eben, dass jetzt viele auch, dass sie ja auch mit der Jugendarbeit zum Beispiel zusammenarbeiten, dass sie eben auch Sozialarbeit bis zu einem gewissen Punkt möchten integrieren. Wie passt das zusammen? Also können Bücher, also ich sage zum Beispiel Jugendlichen in schwierigen Situationen helfen, oder ist das ein bisschen zu einfach formuliert?
Ja, also es ist nicht so eine 1-zu-1-Beziehung. Und wie sind wir, vielleicht muss ich aushören, wie sind wir überhaupt zur Jugendarbeit gekommen? Vor 2011, 12 haben wir das Problem gehabt, da sind verschiedene Filialen, wir Probleme mit Kindern, mit Jugendlichen oder mit Gruppen von Jugendlichen bekommen haben und wirklich, dann haben sie sehr grusige Sachen gemacht und dann haben wir irgendwie gedacht, das geht so nicht weiter. Und dann haben wir einmal Regeln gemacht und ein Plakat und das haben das aufgehängt. Sie können sich vorstellen, dass das super funktioniert hat, nämlich gar nicht. Dann haben wir gedacht, da habe ich die brillante Idee gehabt, wir könnten pensionierten Polizisten einmal patrouillieren lassen und er sorgt für Ordnung. Und dann hat irgendjemand das von der Jugendarbeit gehört und dann hat gefunden, ja nein, geht es da noch, das kannst du auf keinen Fall machen. Also wenn der Jugendliche vertreiben willst, dann musst du genau das machen. Und dann haben wir so eine Analyse gemacht und haben dann mal mit einem Pilotprojekt angefangen, das von einer Stiftung finanziert worden ist. Und die wichtigste Erkenntnis war, wir müssen in Beziehung zu Jugendlichen treten. Und es gibt einfach Jugendliche, also zum Beispiel in Bläsi gibt es Jugendliche, die haben daheim, vielleicht sind sie das Kinderzimmer zu dritt, haben keinen Platz und können in die Bibliothek Aufgaben machen. Oder viele Mädchen mit Migrationshintergrund erlauben Eltern, sie dürfen in die Bibliothek, sie dürfen nicht in ein Jugendzentrum, aber die Bibliothek ist okay, weil gut. Dann kommen sie eben dorthin. Aber dann sind sie dort und lesen jetzt mal in dem im engeren Sinn noch nicht. Aber in dem Moment, wo eben, wenn ein Jugendarbeiter oder Jugendarbeiterin vor Ort ist, machen die etwas mit diesen Jugendlichen. Entweder helfen sie bei den Hausaufgaben oder sie machen mit ihnen irgendein Projekt, Manga zeichnen oder sonst irgendetwas. Sehr beliebt, Manga zeichnen. Oder andere Sachen. Oder sind einfach da. Und aus dem heraus kann dann Ausleihe und von einem Buch, von einem Fantasy-Buch und so weiter entstehen. Einfach so, nur 1-zu-1, jetzt ist der Jugendarbeiter da, gleich dann, zack, und dann lesen sie. Das funktioniert nicht, das muss Stück für Stück erarbeitet werden. Und wir gehören zu den wenigen Bibliotheken, die wirklich steigende Ausleihen bei Jugendlichen haben. Weil wir die, und wir haben auch, also ich glaube mit Abstand, die einzige Bibliothek, die Jugendarbeitende einsetzt. Und das hat sich bewährt. Aber wie gesagt, wir haben das nicht angeschafft, weil wir so genial sind, sondern weil wir einfach in das Problem hineingestolpert sind. Weil die Jugendlichen, ja, es gibt dann auch so Klicken. Zum Beispiel im Gundeli, haben wir das auch schon gemerkt, hat es plötzlich eine Clique im Gundeli, wo die andere Clique sie vertrieben hat aus dem Jugendzentrum. Was dann auch nicht so optimal ist. Und dann muss dann die Jugendarbeitende auch schauen, dass das Problem, wenn dann plötzlich 60 aufs Mal kommen, hat jede Bibliothek ein Problem. Mhm. Und das dann zu managen.
Ja, es ist ja eben, man hat ja dann mit Realitäten von Menschen zu tun. Das ist nie so optimal, wie man sich es im Lehrbuch so vorstellt, oder?
Nein.
Jetzt, Jugendarbeit ist ja bis zu einem gewissen Punkt auch, ja, man baut sich ein Stück weit auch wieder sein Publikum auf, oder? Und da würde mich einfach interessieren, jetzt vielleicht so ein bisschen, um auf den Schluss zu kommen, bei älteren Menschen oder einfach erwachsenen Menschen, die da entgegengehen kommen, es ist ja schon speziell, oder? Es gibt den Schmiedenhof, der ist im Herz von der Stadt, der ist enorm präsent. Irgendwie, was spüren Sie so aus? Was ist die Bedeutung von der Stadtbibliothek für Basel oder für die Menschen, die hier wohnen?
Also, das ist natürlich schwierig für mich zu sagen. Ich meine, ich finde das absolut zentrale Organisation für Basel. Wir sind identitätsstiftend und wir schauen auch, dass wir dem, also es gibt nicht von ungefähr ein Tramli im zweiten Stock, weil was ist identitätsstiftender in Basel als Tramli? Es ist ein Ort, wir wollen ja eigentlich schauen, dass eigentlich die Leute als Kind bis sie flach aus dem Zimmer getragen werden, eigentlich Mitglied bei uns sind, also ein Leben lang bei uns sind. Und damit sind wir eigentlich ein Teil von Basel, wo man nicht wegdenken kann. Und ich bin eben, seit ich 8 bin, immer Mitglied bei der GGG. Und ich kenne andere. Und wir haben einmal eine Altersuntersuchung gemacht, also eine Verteilung, und haben mal gesehen, da ist etwa 104. Und dann haben wir ein Interview mit der gemacht und die liest immer noch 4 Bücher. Also jetzt ist sie inzwischen gestorben, aber vor ein paar Jahren gesehen. 4 Bücher pro Monat. Und die Tochter, die auch nicht die Jüngste ist, bringt die regelmäßig. Und hat dann irgendwie entschuldigend gesagt, ja, manchmal liest sie das Buch doch nicht fertig. Also gut, mache ich auch nicht, wenn es langweilig ist. Aber man sieht, es ist ein Ort, wo einfach zu Basel gehört, wie zu jeder Stadt gehört. Jede grössere Stadt in der Schweiz oder in Deutschland hat so etwas Ähnliches wie unser Bibliotheksnetz. Das gehört heute zu einer modernen Stadt. Also man weiss auch von, also gerade Expats oder Deutsche, die hierher kommen, gerade Deutsche, die schauen, ob sie in einer Gemeinde eine Gemeindebibliothek haben. So, das ist für ihre Kinder, das ist für sie zentral und ist auch ein Standortvorteil. Also wenn man jetzt keine Bibliothek hat, dann müssen wir sie erfinden.
Schön gesagt. Sie sind jetzt seit 19 Jahren Direktor. Zum Schluss gleich nochmal ein Ausblick. Sie haben ja jetzt schon sehr viel gemacht in Bezug auf Digitalisierung. Wir leben jetzt aber trotzdem wieder in einem Zeitalter, wo sehr viel sehr schnell passiert, oder? Stichwort künstliche Intelligenz, Stichwort noch mehr Digitalisierung. Was würden Sie sagen, wenn Sie jetzt einfach in Zukunft schauen, die nächsten 20 Jahre GGG, sind Sie da Optimist? Was macht Sie zuversichtlich?
Also, in 20 Jahren wird es die Bibliotheken sicher noch geben. Also es wird ja immer wieder gesagt, ja, wird heute noch gelesen, werden heute überhaupt noch Bücher gelesen. Also die Ausleihe der analogen Medien, die ist nicht zurückgegangen. Sie hat sich verlagert, also DVDs und CDs werden weniger ausgelehnt und interessanterweise Bücher wieder mehr. Es gibt auch eine Rückkehr zum Analogen. Ich merke auch, dass ich kenne viele Leute in meinem Bekanntenkreis, die analog daheim Bücher lesen und in der Ferien digital. Gepäcklimiten ist das Problem, oder? Wieso soll das trotz künstlicher Intelligenz, vielleicht wird das Buch und der Vertriebskanal vielleicht sich verändern, bin ich aber auch nicht sicher. Und es war immer so gewesen, Bibliotheken oder Buchlesende, also es gibt auf der ganzen Welt durchschnittlich 20% der Bevölkerung sind regelmäßige Bibliotheksbesucher. Das hat sich praktisch nicht geändert. Und das hat mal auf oder ein bisschen ab und gewisse haben mehr oder haben weniger. Wir leben trotzdem im Analogen und Geschichten muss man irgendwie in den Kopf bekommen. Und künstliche Intelligenz kann vielleicht etwas schneller zur Verfügung stellen und vielleicht anders. Und vielleicht spuckt sie irgendwo noch einmal ein Buch aus und ist noch schneller bei einem. Aber das analoge Vergnügen und die grafische Darstellung und die Haptik, die Sehnsucht will bleiben, weil wir einfach analoge Menschen sind und nicht digitale.
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke auch.
Das war's gewesen. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Ausgaben findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Schreibt uns, bewertet uns. Wir hören uns nächste Woche wieder an der gleichen Stelle. Bis dahin, eine gute Zeit.
Für Oberbier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Birtel. Sinnvoll. Anders.